Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Heute ist der 10. Oktober und Sie sehen uns wieder hier im Landratsamt. Wir, das sind Landrat Christian Engelhardt und ich, Cornelia von Poser. Ja, wovor fürchten sich die Deutschen? Wovor haben sie die meiste Angst? Darum soll es heute gehen, denn es ist eine neue Studie rausgekommen und da sind die Ergebnisse wahnsinnig spannend. Das schon mal vorweg. Herr Engelhardt, ich hoffe, Sie haben von der Studie noch nichts gehört. Was würden Sie denn denken? Wovor fürchten sich die Deutschen am meisten?
Also ich habe tatsächlich von der Studie noch nichts gehört. Ich habe ja vorhin den Zettel bekommen, auf dem steht, worüber wir reden. Und da habe ich Frau von Poser gefragt, was sind denn die größten Ängste? Und sie hat es mir nicht verraten. Also ich persönlich würde glauben, dass die größten Ängste mit der Sicherheit verbunden sind. Also bin ich sicher? Bin ich sicher, wenn ich in einem dunklen Bahnhofsumfeld herumlaufe? Bin ich sicher, wenn ich abends joggen gehe? Ich glaube, dass das am Ende die größte Angst ist, und natürlich krank zu werden, und zwar schwer krank zu werden, das heißt, Krebs zu kriegen. Ich glaube, dass das auch eine große Angst ist.
Gut, ob das stimmt, ob das wirklich die größten Ängste sind, das sehen wir nachher. Starten wir wie immer mit unserem Wochenrückblick. Engelhardt, was können Sie berichten? Was war so los in dieser Woche bei Ihnen?
Also diese Woche war eine richtig spannende Woche bisher und sie geht auch so weiter. Es gab den Spatenstich zum MINT-Zentrum. Das MINT-Zentrum ist mir eine echte Herzensangelegenheit. Ich könnte jetzt sozusagen eine komplette Einheit Engelhardts Woche zum MINT-Zentrum und was MINT für mich bedeutet, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, erzählen, lasse ich weg. Aber Spatenstich für dieses MINT-Zentrum, das in der Art und Weise in Hessen einzigartig sein wird, werden Sie immer wieder lesen können bei mir in meinem Social-Media-Auftritt, natürlich auch in der Presse, gerade diese Woche in der Presse. Und das war. Dann war ich im Kino. Jetzt können wir sagen, der Engel hat ja jetzt ins Kino. Schön.
So viel Zeit
habe ich. Ja, so viel Zeit habe ich. Ich habe den Film gar nicht sehen können, sondern ich habe danach Schülerinnen und Schüler begrüßt, mehrere hundert. Und in der Summe haben wir als Kreis sehr viele Schüler, sicherlich mehr als 1000 Schüler, zu mehreren Kinovorstellungen in Bensheim und in Firnheim eingeladen, im Zusammenhang mit dem Tag der Deutschen Einheit. Es gibt einen Film, der ist eine Verfilmung einer echten Situation. Der Film heißt Das schweigende Klassenzimmer. Und es geht darum, um eine Schulklasse, welche aufgrund der politischen Situation der DDR bei einem Ereignis einen Schweigeprotest letztendlich durchführt und die deshalb sanktioniert wird und dann geschlossen aus der DDR flüchtet. Und das Besondere war, und deshalb war ich dann dort, wir haben einen Zeitzeugen eingeladen, einen dieser Schüler, der dann den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort über sein Leben im Beginn der kommunistischen DDR darüber erzählt hat. Und ganz spannend ist auch, dieser Herr Köhler ist nach der Ausreise der DDR letztendlich nach Zwingenberg gekommen, hat sein Abi am AKG gemacht, wie seine Klassenkameraden auch. Also das war, dann habe ich Alnatura besucht in Lorsch, das wollte ich schon seit Jahren, das ist ein Holzhochregallager und zwar zu dem Zeitpunkt, als es gebaut wurde, das größte der Welt. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der CO2 bindet, deshalb ist das Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie als Kreis, mehr als Holz zu bauen. Unsere nächsten neuen Schulen werden zum ganzen Teil Holzschulen sein. Dazu werden Sie auch noch mehr erfahren, wenn es dann soweit ist. Und gestern Abend war ich in Firnheim. Dort wurde ein RTL-Kinderhaus eröffnet. Das heißt, ein Haus, in dem Kinder aus ärmeren Familien nach der Schule Aufenthalt und Betreuung haben. Heute Abend bin ich bei 50 Jahre LGL-Oberstufe in Lambertheim. Das wird übrigens unsere nächste richtig große Schulbaustelle, das LGL. Also ein proppevoller Tag. Und genauso macht mein Beruf Spaß. Viel unterwegs zu sein und gleichzeitig sitze ich ganz schön viel am Schreibtisch. Ich war gestern lange am Schreibtisch, bis um 22 Uhr etwa, weil ich den Kreishaushalt durcharbeite. Wir haben ein Haushaltsvolumen von etwa 700 Millionen Euro im nächsten Jahr. Und das ist eine ganze Menge zu lesen.
Gut, auf das Thema Finanzen kommen wir gleich noch. Jetzt kommen wir, Sie haben eben gesagt, alles schöne Themen, jetzt kommen wir zu den unschöneren Themen. Und zwar beschäftigen wir uns mit den Ängsten der Deutschen. Es gibt eine neue Studie der R&V-Versicherung, die machen diese Studie schon seit 32 Jahren. Und zwar heißt es die Ängste der Deutschen. Und die befragen da jeweils 2000, 3000 Menschen, so auch in diesem Jahr. Und zwar befragen sie tatsächlich Deutsche ab 14 Jahren. Das heißt, man kann da auch wirklich in die Alterskohorten reingucken und sagen, ne, wovor haben junge Menschen Angst und wovor ältere. Darauf gehen wir auch gleich noch ein. Und das Tolle ist eben, dass man dann auch die Entwicklungen daraus sehen kann. So, Sie hatten jetzt ja in Ihren Tipps schon einiges genannt, von dem Sie denken, das sind die größten Ängste der Deutschen. Ich komme jetzt mal mit den Top 10 um die Ecke. Und zwar steht fast unangefochten stehen zwei Themen an Platz 1 und das sind zum ersten die steigenden Lebenshaltungskosten auf Platz 1 und Platz 2 ist die Überforderung des Staates durch Geflüchtete. So, wenn man sich jetzt im weiteren Verlauf die Top 10 anguckt, kann man eigentlich die ganzen Themen clustern. Und zwar passen alle Top 10 in zwei Kategorien hinein. Das erste sind die Ängste, die so die Wirtschaftslage in Deutschland betreffen und die Frage damit zusammenhängt, was bleibt denn im eigenen Portemonnaie? Das heißt, die Deutschen haben Angst davor, wirtschaftlich herbe Verluste zu erleiden und nicht mehr genug Geld für alles zu haben, unter anderem durch das Wohnen, da besteht die Angst, dass das unbezahlbar wird, oder dass man sich die Krankenkassenleistungen nicht mehr leisten kann, die Pflegeleistungen nicht abrufen kann. Das ist der erste große Komplex und der zweite Komplex hängt mit der Zuwanderung zusammen und mit den Ängsten der Deutschen, dass sie sagen, oh, wir sind gar nicht sicher, ob unsere deutsche Politik tatsächlich noch handlungsfähig ist. Und das haben wir ja zum Teil auch bei den ostdeutschen Wahlen bzw. Wahlergebnissen gesehen, dass die Deutschen das Vertrauen ein Stück weit auch verloren haben in die Politik und zum Teil, muss man leider sagen, auch in die Demokratie. Diese zwei Komplexe stehen da, darüber wollen wir sprechen. Beginnen wir mit der Wirtschaftslage. Wenn wir das mal auf den Kreis runterbrechen, können Sie das nachvollziehen? Haben Sie auch für uns schon die Nachricht, oh, in den folgenden Jahren wird es wirklich schwieriger, was die finanzielle Lage angeht?
Ja, das ist zutreffend. Also ich will aber gerne, weil Angst ja schon eine sehr starke Emotion ist. Wir sind ein reiches Land. Und das bleiben wir sicherlich auch mittelfristig. Also wer nur ein bisschen in anderen Ländern unterwegs ist, nach rechts in den Süden Europas zu fahren oder weiter in den Osten, der sieht, also wir leben schon wirklich gut. Also nicht so, dass man echt Angst haben muss. Aber auch aus meiner Sicht laufen müssen wir uns wirklich strecken, um unseren Wohlstand auf dem Niveau, wie wir ihn haben, zu erhalten, wenn wir das wollen. Warum ist das so, dass ich das so einschätze? Gestern hat die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose nur noch offiziell nach unten korrigiert. Wir sind in einer Rezession, das heißt, wir sind derzeit in einer wirtschaftlichen Schrumpfung. Unsere Wirtschaft ist relativ stark auf Investitionsgüter begründet, das heißt auf Maschinenbau, auf Hausbau, überhaupt auf Schaffen von Neuem. Und Neues schaffe ich nur in einer Wachstumsphase. Also wenn ein Unternehmen schrumpft, kauft es keine neuen Maschinen und baut auch keine neue Halle und stellt erst recht keine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Und deshalb brauchen wir eigentlich ein kontinuierliches Wachstum. Und eine Schrumpfung ist natürlich das Gegenteil. Jetzt haben sich gestern dann gleich viele Fachleute, ich hatte gestern, weil ich im Auto saß, das Glück, eine ganze Menge HR-Info zu hören, mit der Frage, was daran liegt das? Ein ganz wesentlicher Punkt ist Energiepreisschock. An dem können wir als Kreis nicht viel tun. Ein zweiter und größerer Punkt, der langfristig wirkt, ist aber, die Produktivität in Deutschland wächst nicht schnell genug. Und wir haben Fachkräftemangel. Und das heißt, wir haben auch zu wenig junge Menschen, die nachkommen. Und da kommen wir jetzt schon in Bereiche, wo auf jeder Ebene etwas getan werden kann, auch in einem Landkreis. Dazu komme ich gerne gleich nochmal, wenn ich dazu mehr sagen soll.
Das liegt aber sagen Sie gerne jetzt, dass wir uns konkret vorstellen, was kann der Kreis überhaupt machen?
Ich will aber erst auf die Konsequenzen des Ganzen zu sprechen kommen, warum das für mich auch eine Herausforderung ist. In der Wirtschaftskrise erwirtschaftet der Staat weniger Steuereinnahmen. Wenn er dann die Wirtschaft entlastet, und das ist ja derzeit geplant mit diesem Wachstumschancengesetz, dann macht er das natürlich auch noch, indem er Steuern reduziert. Das heißt also, wir haben in den nächsten Jahren als Staat perspektivisch weniger Geld als geplant. Gleichzeitig steigen in der Wirtschaftskrise aber die staatlichen Ausgaben deutlich an. Und die staatliche Ebene per se, die für soziale Leistungen zuständig ist, wo es also wie eine Rakete nach oben geht, das ist der Landkreis. Der Landkreis ist Jobcenter, Sozialamt, das heißt im Bereich Jugendhilfe, Hilfe zur Pflege, überall dort steigen in wirtschaftlichen Krisen die Leistungen an, Wohngeld. Mhm. Das heißt, wir haben deutlich weniger Geld als Kreis, als geplant und haben stärker steigende Ausgaben. Das heißt, uns in unserer Handlungsfähigkeit als Kreisverwaltung trifft es besonders.
Das heißt, dass Sie auch wirklich den Rotstift ansetzen müssen und sagen müssen, wo haben wir, es gibt ja auch freiwillige Leistungen, die der Kreis tatsächlich tätigt, da wird gekürzt. Das heißt, Sie sind gerade beim Haushalt fürs nächste Jahr. Was konkret wird zum Beispiel gekürzt? Wo sagen Sie, da ist das Geld nicht mehr da?
Der Haushalt ist noch nicht so weit, dass natürlich die Kreisgremien durch ist. Deswegen will ich dazu noch nichts sagen. Aber der Punkt ist, wir haben schon im letzten Jahr sind wir sehr hart dran gegangen, weil unsere Aufwendungen schon im letzten Jahr sehr stark gestiegen sind. Und wir wollten aber die Städte und Gemeinden letztendlich mit Steuerzahlern stärker belasten. Deswegen haben wir schon im letzten Jahr im Prinzip sehr viel Luft aus dem Haushalt gelassen. Das wird im Augenblick sehr fordernd. Und jetzt zu dem, was kann der Kreis machen? Also Produktivität lässt sich aus meiner Sicht vor allem durch Automatisierung, Digitalisierung und Entbürokratisierung steigern.
Da also haben Sie ja wenig Handhabe.
Naja, also nicht direkt, aber wir mit der Wirtschaftsförderung unterstützen schon unsere Unternehmen darin, dass sie zum Beispiel digitalisieren, automatisieren. Wir haben da verschiedenste Projekte, unter anderem mit der Uni Darmstadt am Laufen. Das Zweite ist, und jeder, der mich kennt, weiß das, also ich versuche auch überall, wo ich bin, dazu beizutragen, dass Digitalisierung weiterentwickelt wird, auch dass die Infrastruktur dafür sich weiterentwickelt, dass wir bessere Netzanbindungen haben, etc. Das ist nötig, damit wir wieder produktiver sind. Das heißt, dass ein Mitarbeiter einfach mehr schaffen kann. Denn nur dann kann der Wohlstand steigen. Das Zweite ist, das ist jetzt ein bisschen was, das kann jeder von uns, wir müssen an unserem Mindset als Gesellschaft arbeiten. Es passt nicht zu erkennen, dass uns im Prinzip Produktivität und Fachkräfte fehlen und andererseits von einer Vier-Tage-Woche zu träumen. Das halte ich für einen absoluten Widerspruch in sich.
Haben Sie den Eindruck, dass das durch alle Altersgruppen geht, dieser Wunsch?
Nein, aber bei manchen schon. Und ich glaube einfach, dass im Prinzip inzwischen viele, deswegen ist das auch eine Angst, die Situation erkannt haben, dass tatsächlich ein Stück weit wirtschaftliche Stärke unseres Landes verloren geht, aber andererseits die Konsequenz für sich selbst persönlich noch nicht haben. Normalerweise muss man sagen, jetzt packe ich besonders an. Und das Nächste ist, dass ich unseren Unternehmen, wenn sie wachsen wollen, dringend Wachstumsmöglichkeiten geben muss. Das haben wir nicht derzeit auch. Das heißt, wir haben Unternehmen einzeln, die wollen gerne wachsen und sie finden keinen Platz. Das heißt, wir haben im Prinzip keine Gewerbeflächen mehr, weil in den letzten Jahren einfach ein anderer Fokus gesetzt wurde. Und hier ist tatsächlich ein Ansatzpunkt für mich, gemeinsam mit den Städten gemeinsam zu schauen, dass wir den Unternehmen, die wachsen wollen, tatsächlich auch Raum dafür vermitteln.
Also abschließend diesen Themenkomplex zusammenfassend, Sie sind eigentlich optimistisch. Sie sagen, mit den Ressourcen, die wir haben, auch mit den finanziellen, könnten wir das, ich sag mal, wuppen, wenn wir uns besser fokussieren und wenn zum Zweiten dann eben auch die Einstellung noch so ein bisschen sich verbessert. Also weg von den Ängsten hin zum Optimismus und Tatkraft.
Ja, und zu Handlungsmut. Also gehen wir nochmal zurück, Digitalisierung, Automatisierung. Wissen Sie, da passiert im Augenblick so viel durch künstliche Intelligenz, aber wir Deutschen stellen dann lieber noch in Frage, ob das sein muss, so manche, und ach, es drohen so viele Gefahren, lassen wir es vielleicht doch lieber und so weiter, genau. Das heißt, wir hängen uns selbst ein Stückchen ab in manchen Bereichen. Und ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, da stand, dass Deutschland in der Grundlagenforschung, also sozusagen in der Entwicklung der Grundlagen von vielen neuen Technologien, schon immer weit vorne war. Mhm. Aber in der Umsetzung des Ganzen, da versagen wir. Das passiert dann woanders.
Da sind wir zu wenig pragmatisch.
Da haben wir zu viele Bedenken.
Gut, damit schließen wir unseren ersten Themenkomplex ab. Das zweite ist, wie gesagt, der ganze Themenkomplex Zuwanderung und politische Handlungsfähigkeit des Staates. Das geht los hier mit dem zweiten Platz der Ängste. Das nimmt die Angst der Überforderung des Staates durch Geflüchtete ein, geht dann weiter über Spannungen durch Zuzug ausländischer Menschen. Und dann haben wir Spaltung der Gesellschaft als große Angst noch dabei, bis hin zur Angst vor politischem Extremismus.
Puh, also, dass auch ich der Meinung bin, dass so viele Menschen nach Deutschland kommen, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das habe ich oft genug vorgetragen. Das kann man aber ändern. Und das ist ein Prozess, aber der findet derzeit statt. Also, ich will ein ganz konkretes Beispiel nennen. Es gibt jetzt ein Sicherheitspaket der Bundesregierung. Und dieses Sicherheitspaket bedeutet, dass die Migrationspolitik schon ein ganzes Stück weit verändert wird. Mehr Abschiebungen in sichere Drittstaaten, Abschiebungen von kriminell gewordenen, auch in per se gefährliche Heimatländer und, die Bezahlkarten, alles drum und dran. Jetzt ist unsere Bundesregierung eine Ampelregierung, der Bund ist zuständig für diese Themen und diese Ampelregierung ist eine Regierung sehr ungleicher Partner. Also sehr kein Geheimnis, dass es für die Grünen ein irrsinnig weiter Weg ist, Migrationspolitik zu verändern. Zumindest für viele Grüne. Also ein Kollege schimpft hier bei mir im Haus, dass er sofort dabei war. Das heißt, weil viele der Grünen ja aus dieser Flüchtlingsbewegung herauskommen. Also aus denen, die sozusagen auf dem Mittelmeer Schiff gefahren sind, um Flüchtlinge aus dem Meer zu retten. Aber dieser Veränderungsprozess findet jetzt statt. Das heißt, die Politik reagiert natürlich auf die Sorgen der Menschen und auf die tatsächliche Überforderung von uns Kommunen, der Unterbringung der Geflüchteten und der Integration der Geflüchteten. Das heißt, das verändert sich. Das Zweite ist, gleichwohl sind viele Menschen und werden weiter viele Menschen aus dem Ausland zu uns kommen. Und wir brauchen sogar viele Menschen, die zu uns kommen, nämlich Fachkräfte. Und um auf das Thema Wirtschaft zurückzuschwenken. Und da haben wir eben ein großes Paket an Arbeit, die Menschen, die zu uns kommen, zu integrieren, zwar möglichst gut. Und meiner Ansicht nach müssen wir das auch stärker verlangen noch als in der Vergangenheit. Es gibt jetzt ein Konzept von Markus Söder, das wohl die nächsten Tage diskutiert wird. Er sagt, wer nach einigen Monaten keine Arbeit hat, soll gemeinnützige Arbeit übernehmen. Der entscheidende Punkt ist, dass in einer Flüchtlingsunterkunft und auf Sozialhilfe angewiesen integriert man sich nicht, sondern man integriert sich im Prinzip, wenn man zwischen anderen Menschen lebt und morgens zur Arbeit geht. Und das muss im Prinzip für die Menschen, die aus dem Ausland kommen und bei uns sind, das Ziel sein. In die Beschäftigung und aus den Flüchtlingsunterkünften raus.
Gut, aber davon abgesehen brauchen wir natürlich auch gezielte Migration in den Arbeitsmarkt. Das muss ja zwingend getrennt werden
vom Asylthema. Ja, also im Prinzip muss die Anzahl der Asylbewerber auf die reduziert werden, die tatsächlich einen Rechtsanspruch haben und nicht die vielen, die zu uns kommen aus wirtschaftlichen Gründen. Und Fachkräfte, die brauchen einen anderen Zugang. Ich finde die Idee, dass eine Fachkraft in Deutschland arbeitet, erstmal übers Mittelmeer paddeln muss, absurd. Im Prinzip muss eine Fachkraft ihre Qualifikation nachweisen, ihren Deutschkurs idealerweise in ihrem Heimatland besuchen, nicht bei uns. Und dann bestensfalls mit dem Flieger kommen und schnell integriert sein.
Gut, während es bei dem Thema Zuwanderung diese Ängste ja gibt, glaube ich, beim Zuwanderungsthema in den Arbeitsmarkt sind die Ängste weniger groß, aber auch da ist wieder zu sehen, dass da wenig politisch passiert ist.
Stimmt. Also dieses ganze Paket Migration ist einfach politisch so fordernd, weil die Akteure so unterschiedliche Vorstellungen haben.
Und war das in der Zeit der GroKo auch schon so? Auch da ist ja ganz wenig passiert, da hätte man ja auch...
Stimmt. Das ist eine Sache, da wird ja auch mal gesagt, auch bei Merkel war es so. Ja, also da gehöre ich zu denen, die kritisch sehen, was passiert ist. Im Jahr 2015, damals war ich gerade frisch Landrat, hatten wir eine echte Flüchtlingskrise durch den Krieg in Syrien. Da kamen ganz viele Menschen. Und da war es sicherlich richtig, weil man immer, jeder hat die Bilder von diesen Menschenströmen durch Österreich laufen vor Kopf. Da wäre es nicht gegangen zu sagen an der Grenze, halt jetzt mal, wir gucken uns erstmal an, wie sind eure Papiere und so weiter. Also dieses ganze Verfahren an der Grenze durchzuführen. Deswegen hat ja dann Merkel gesagt, wir lassen erstmal alle rein. Und dann aber schauen wir, wer hier bleiben darf und wer nicht. Und wer hier nicht bleiben darf, der muss zurück. Das und dieses und dann aber hat nicht funktioniert. Und da gibt es ganz viele Gründe. Aber am Ende ist es tatsächlich auch so, dass immer noch, auch heute noch, wenn dann Leute abgeschoben werden, gibt es wieder welche, die dagegen protestieren. Das heißt, das ist für unsere Gesellschaft, auch für uns als Menschen, die ja dann, wenn sie jemanden kennen, eher sagen, aber der ist doch integriert. Also dass unsere Gesellschaft sich mit dieser Politikveränderung, dass wir von so einem Land, wo wir sagen, wir sind offen, zum Land werden, die sagen, wir wollen nur für die offen sein und für die nicht. Diese Politikveränderung ist ein weiter Weg.
Gut, abschließend, wenn wir diesen Themenkomplex Zuwanderung und ist die Politik noch handlungsfähig betrachten, sind Sie auch bei diesem Themenkomplex optimistisch und sagen, ja, da sind wir auf dem richtigen Weg?
Ja, wir sind auf einem Weg. Ich glaube, dass die Politik da noch nicht am Ende der Tage angekommen ist. Ich glaube, dass die Migrationspolitik noch mal ein paar Schritte restriktiver werden muss, als sie derzeit von der Bundesregierung diskutiert wird. Ich glaube aber, dass es am Ende dorthin kommen wird, weil einfach es eine reale Obergrenze dessen gibt, was der Staat kann. Und diese reale Obergrenze, die erkennt man vielleicht nicht im Bundestag, die erkennt man aber vor Ort als Kommunale. Und nicht ohne Grund sind es parteiübergreifend die Kommunalen, die am stärksten nach einer restriktiveren Politik rufen.
Dann kurze abschließende Frage. Hat sich die Lage im Hinblick auf die Zuwanderung im Kreis verbessert oder sagen Sie, nein, wir sind immer noch überlastet?
Die Lage hat sich deutlich verbessert. Die Anzahl der Menschen, die zu uns kommt, ist deutlich niedriger als vor einem Jahr oder auch Anfang diesen Jahres. Es ist schwierig zu analysieren, woran es letztendlich liegt. Sind das schon die Signale, die vielleicht in Heimatländern, Herkunftsländern der Menschen ankommen, dass sich in Deutschland die Politik verändert hat? Sind es die Grenzkontrollen? Sind es die Abschiebungen, die durchgeführt werden? Oder ist es einfach die derzeit andere geopolitische Situation? Das kann ich nicht beurteilen. Und wir haben jetzt im Nahen Osten einen großen Krisenherd mit dem Konflikt rund um Israel. Und da sind jetzt Millionen Menschen wieder auf der Flucht, die zunächst einmal in die Nachbarländer geflohen sind. Das heißt, die Menschen aus dem Libanon fliehen nach Syrien. Die Frage ist schon, ergeben sich daraus wieder, wenn das so bleibt und sich das so weiterentwickelt, auch Flüchtlingswellen, die dann in Europa ankommen. Solche Themen, die kann ich vielleicht als Landrat, der doch sehr auf seinen... Nein, ich bin weder Orakel noch Außenminister. Ich bin eigentlich jeden Tag damit beschäftigt, auf dieses wunderbare Gebiet zwischen Großrohrheim und Hirschhorn zu schauen. Und die große weite Welt kriege ich auch nur im Fernsehen mit.
Wunderbar. Damit schließen wir das Thema ab. Wir verlinken nachher zu der Studie für diejenigen, die sich dafür interessieren. Dann blicken wir abschließend aufs Wochenende. Was ist los? Was machen Sie? Wo sind Sie zu treffen?
Ach, es ist eine ganze Menge los am Wochenende. Am Samstag früh bin ich, ist mir heute aufgefallen, weil normalerweise gehe ich da gerne laufen, bin ich bei einer großen Katastrophenschutzübung. Das heißt, wir üben ein Katastrophenszenario beim Kernkraftwerk in Biblis. Dann gibt es am Wochenende einen Zapfenstreich, und zwar in Kirchhausen, um den bisherigen Stadtbrandinspektor Werner Trares zu verabschieden. Am Sonntag ist Auerbacher Kerbe, da laufe ich auf dem Umzug mit. Dann ist noch ein Konzert, 125 Jahre, MGV, Harmonie Bürstadt. Ich würde jetzt sagen, MGV heißt Männergesangsverein, aber da singen auch Frauen mit, das weiß ich. Und für die, die sonst auch gerne Musik hören wollen, ich bin da nicht dabei, da fehlt mir Zeit. Am Wochenende sind Fürnheimer Gitarrentage, da spielen super Profi-Gitarrenspieler, also echt super, in Fürnheim. Das ist eine Veranstaltung des Fürnheimer Kulturvereins Chaiselange. Und wer mehr finden will, findet das im Internet.
Wunderbar. Dann war es das heute für uns und mit uns, muss ich ja sagen. In der nächsten Woche sind wir wieder für Sie da und dann wahrscheinlich mit einem Gast.
Schön. Dann bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund und besonnen.